Seid ihr alle da? Seid ihr richtig da? Gott ist gut. Halleluja. Komm, lass uns nochmal ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und danke, dass du uns offenbarst, dass Jesus immer noch der König der Könige ist und der Herr der Herren. Danke, dass wir verstehen und dass wir wissen und dass wir verstehen und dass wir wissen und dass wir verstehen und dass wir wissen, dass Jesus regiert, dass er herrscht über den Mächten der Finsternis. Jesus, du hast dem Feind den Kopf zertreten. Danke, dass er den ganzen Tag Migräne hat. Danke, dass er keinen klaren Gedanken fassen kann, weil du herrschst. Und weil er Angst vor dir hat, weil er zittert und erbebt, wenn er deinen Namen hört. Und darum machen wir deinen Namen groß heute Morgen. Wir machen deinen Namen groß heute Morgen. Wir preisen den Namen Jesus über dieser Gemeinde. Wir preisen das Blut des Lammes über dieser Gemeinde. Wir preisen das Blut des Lammes über jedem einzelnen Schaf. Auch über die, die heute nicht hier sein können. Über die, die die CD bekommen. Über die, die im Internet zuhören. Vater, wir preisen das Blut des Lammes über unseren Familien. Über unseren Kindern, Geschwistern, Brüdern, Omas, Opas, Väter, Mütter, Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen. Wir preisen das Blut des Lammes über unserem Haus, über unserer Straße, über unsere Stadt. Wir preisen das Blut des Lammes über Baden-Württemberg, über Deutschland, über Heidelberg. Wir preisen das Blut des Lammes. Und danke, dass der Feind, so wie Bärbel gebetet hat, keine Waffe, die er schmiedet, wird es gelingen. Danke, dass wir frei gemacht sind zu jedem guten Werk in Christus Jesus. Danke, dass wir herrschen im Leben an Christi Stadt. Und danke, dass wir Glauben haben und wir lassen uns nicht einschüchtern vom Feind. Wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern wir sind stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir tragen die Waffenrüstung Gottes. Uns geht es gut an Geist, Seele und Leib. Preis sei dir. Halleluja, Jesus. Du bist gut. Du bist gut, du herrschst. Halleluja. Bashi kuramandakai, abrasi kuramandakai, bokuramundakai. Wer von euch war die letzten Tage und Wochen mit Schwermut angegriffen? Fast alle. Der Herr hat mir gezeigt, und es dürft ihr jetzt nicht wieder falsch verstehen, aber der Herr hat mir gezeigt, dass Leute, die gegangen sind, gegen uns beten. Ganz konkret, letzten Sonntag schon. Ich habe letzten Sonntag in der Küche gebetet und habe die Gebete und das negative Reden gegen die Church at the River gebunden und sofort war Freiheit im Geist. Dann ging es aber die Woche nochmal richtig heftig ab. Also ich habe schon einige Begegnungen wieder mit dem Feind gehabt, richtig heftig mit Angriffen mit Krallen im Rücken drin und richtig brutale körperliche Schmerzen. Und ich habe den Herrn gefragt, was los ist. Glaubt ihr, dass das wahr ist? Ich habe während dem Lobpreis vom Herrn empfangen, dass einige gegangen sind, die treffen sich noch. Und die beten ganz konkret die Zerstörung der Church at the River und gegen dich persönlich. Und der Herr hat zu mir das gesagt, habe ich noch nie zuvor gehört. Er hat zu mir gesagt, sie haben den Geist des Judas empfangen. Und dieser Geist des Judas ist ein Geist des Verrates. Für 30 Silberlinge. Mehr bist du ihnen nicht wert. 30 Silberlinge. Versteht ihr, was abgeht? Wir sind nicht gegen diese Menschen. Sie sind immer noch errettet. Versteht mich nicht falsch. Aber sie sind unter dem Einfluss dieses Geistes Judas. Und sie beten, dass ich aufhöre. Sie beten, sie gucken regelmäßig auf die Homepage. Das hat mir der Herr gezeigt. Das ist ganz aktuell, jetzt gerade während dem Lobpreis. Sie gucken auf die Homepage regelmäßig und erwarten, dass die abgeschaltet ist. In der Hoffnung, jetzt ist er platt. Jetzt hält er die Schnauze, jetzt ist er weg. Sie merken nicht, dass sie im Geist des Bileams wirken. Dass sie gegen die Gemeinde, dass der Feind sagt, verfluch die Gemeinde. Sie raffen es nicht, dass das nicht geht. Aber es beschäftigt uns, es beschäftigt dich, es beschäftigt mich. Dieser Geist des Schwermutes kommt von diesen Leuten, die nicht verstehen, dass sie gegen ihre Geschwister kämpfen. Wir haben uns vor ein paar Wochen angeschaut, dass wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Könnt ihr euch erinnern? Aber es musste offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Deswegen haben sie die Gemeinschaft verlassen. Es ist der Geist des Judas, der immer die Gemeinschaft verlässt. Wisst ihr, die Katholiken sind mir egal. Die Evangelischen sind mir egal. Die Buddhisten und die, was es alles gibt. Auch die Satanisten sind mir egal. Weil keine Waffe, die geschmiedet ist, wird es gelingen. Vom Feind. Aber was mache ich mit Geschwistern, die böse gegen mich sind? Die aus irgendeinem Grund verletzt, enttäuscht sind. Haben wir das Recht, verletzt und enttäuscht zu sein? Nein. Du kannst es natürlich sein. Und viele leben so. Aber du hast nicht das Recht dazu. Es gibt keine Bibelstelle, die uns erlaubt, gegen unseren Bruder zu fluchen, zu lästern oder zu beten. Du bist ein Mörder, sagt die Bibel, wenn du gegen deinen Bruder böse redest. Und die Bibel sagt ganz klar, kein Mörder kann ins Himmelreich kommen. Wenn die nicht Buße tun, kann es sogar sein, dass sie ihre Errettung verlieren. Beten wir heute Morgen nochmal. Wir werden noch jetzt gleich durchzählen. Wir machen es anders. Wir machen immer zwei Leute, die sich jetzt treffen. Männer zu Männer, Frauen zu Frauen. Ich hoffe, es geht auf. Und dann beten wir füreinander ein paar Minuten. Wenn du nicht so ein starker Beter bist oder jetzt schon wieder Panik schiebst, dann könnt ihr auch eine Dreiergruppe machen, okay? Nehmt die Schwachen mit rein, betet miteinander. Wenn du nicht weißt, was du für den anderen beten sollst, dann wünsche ihm alles das, was du dir wünschst. Das ist nicht schwer, okay? Findet euch jetzt, sucht eine Gruppe. Sammy, wir machen die Aufnahme auf Pause und schalten dann wieder ein. Es ist mir egal, wie lange das jetzt dauert. Wenn ich spüre im Geist, wir sind durch, dann sind wir durch. Ich sage euch dann, wechselt, okay? So ungefähr grob, ihr müsst nicht genau auf die Minute. Ihr könnt auch in die Küche gehen, ihr könnt einen Gang gehen, sucht euch ein Plätzchen, wo ihr miteinander betet. Leute, es ist wichtig, löst euch ab von diesen... Läuft's wieder, Sammy? Halleluja. Wow, habt ihr was gemerkt? Hat sich was verändert? Halleluja. Komm, wir beten nochmal ganz kurz für die Schafe, die geraubt worden sind. Machen wir das? Vater, wir bitten dich nochmal jetzt heute Morgen für alle Schafe, die aus dieser Gemeinde geraubt worden sind. Wenn sie hier noch ihren Platz haben, dann beten wir sie jetzt zurück. Wir bitten dich um deine Gnade. Wir beten, dass deine Gnade mächtiger wird als jede Sünde. Vater, wir beten diese Menschen zurück in diesen Stall. Wir beten, dass du sie zurückholst in diesen Stall, Vater. Und wir beten auch für alle Schafe, die abgehalten wurden, herzukommen. Überall da, wo der Feind mit diesen Christen oder ohne diese Christen oder wer auch immer das ist, da gebetet hat und gemacht hat und gewirkt hat, dass diese Menschen hier nicht mehr herfinden oder gar nicht herfinden. Vater, wir beten da jetzt rein und wir binden diese Macht jetzt und diese Aktivitäten jetzt in Jesu wunderbaren Namen. Und wir beten, dass jetzt diese Menschen wieder hierher finden und dass diese Reihen wieder voll werden, die Stühle besetzt sind und dass diese Gemeinde blüht. Wir proklamieren das im Geist, diese Gemeinde wird blühen, sie wird wachsen und sie wird gedeihen und es wird wohlergehen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja. Wow. Manchmal muss man ein bisschen Rohr reinigen, gell? Wow. Geht's euch besser? Super, Halleluja. Ich bin froh, wenn der Herr Offenbarung gibt. Alle Dinge weiß ich auch nicht, die abgehen. Aber ich bin froh, dass der Herr weiß, was los ist, oder? Und ich bin so froh, dass wir nicht gegen die beten, sondern machen wir genau dasselbe, was die machen. Sondern wir können das Böse nur mit der Liebe überwinden. Wir können das Böse nur mit dem Guten besiegen. Halleluja. Und das ist so wichtig für uns. Heute Morgen habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die haben wir schon oft angeschaut, aber ich habe sie ganz neu gelesen die Woche aus einer anderen Perspektive, aus einer neuen Perspektive und das werden wir uns anschauen heute und wir starten gleich mal in Römer 10 ab Vers 1 in Luther, Römer 10 ab Vers 1 in Luther und da sagt uns Paulus was sehr Interessantes, er sagt, Brüder und Schwester, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, und sie in Klammern sind die Juden. Sind wir Juden? Nein. Was sind wir? Wir sind Christen. Juden können Christen sein, aber Christen können keine Juden sein. Logisch, oder? Wir wollen auch keine Juden sein. Wir laufen auch nicht mit Israel-Flaggen rum und den ganzen Firlefanz. Wir haben schon alles. Wir haben ein reiches Erbe. Amen. Ich bitte Gott für sie, für die Juden, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, sagt Paulus, ich bestätige, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Was haben wir gerade gebunden? Da gibt's Leute, die haben Eifer für Gott, aber keine Einsicht. Gab schon mal Christen, die andere umgebracht haben und haben gedacht, das tun sie im Namen Gottes? Die Geschichte ist voll davon. Aber es gibt keine Bibelstelle, wo Gott oder Jesus sagt oder der Heilige Geist, bring andere um, töte sie. Und wenn die Bibel ins Neue Testament von Töten spricht, ist das immer zuerst mit dem Mund, nicht mit dem Schwert. Es geht um deinen Mund. Was spricht dein Mund? Was kommt raus? Paulus sagt, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Sie haben Eifer für Gott. Ich glaube, in unserer christlichen Welt oder in unserer westlichen Welt, da gibt's nicht so viele, die Eifer für Gott haben. Bei uns ist das Problem eher, dass wir träge und müde sind und gelangweilt und man muss uns zum Jagen tragen. Es ist nicht so, dass der Dackel rennt, wenn die Ente geschossen ist, sondern er liegt da, streckt sich hin und sagt, wo ist das Würstchen? Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders. Aber meistens religiöse Menschen, die Juden stehen hier sinnbildlich für die Religiösen, die haben immer ein Eifer für Gott. Aber das Dumme ist, oder vielleicht auch das Gute, ich weiß es nicht, sie haben keine Einsicht. Sie tun gerne viel, sie reden auch gerne darüber, was sie viel tun, sie wollen auch gesehen werden beim Tun, aber sie haben keine Einsicht. Jetzt schauen wir uns an, was ihnen fehlt an der Einsicht. Vers 3. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Sie erkennen nicht die Gerechtigkeit, wo Gott sagt, gerecht, ungerecht. Sie richten ihre eigene Gerechtigkeit auf und sagen, ja Gott, du musst mich jetzt segnen, weil ich gerecht bin. Das wird Gott aber nicht tun. Das geht nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das ist immer bei den Religiösen, bei den Eiferern. Sie erzählen jedem, wie viel sie beten. Sie erzählen jedem, wie oft sie die Bibel durchgelesen haben. Sie tun und machen. Sie gehen auf Missionsreisen. Und ich sage ja, das ist nicht schlecht. Diese Dinge sind nicht schlecht. Beten ist gut. Bibel lesen ist gut. Auf Missionsreise gehen ist gut. Aber was ist die Motivation? Und Frage Nummer 1 muss sein, hat dir das der Herr gesagt, dass du so viel beten sollst? Hat dir der Herr gesagt, du sollst so viel Bibel lesen? Hat dir der Herr gesagt, du sollst auf Missionsreise? Oder ist es dein Ego? Wenn du dein Ego fütterst, auch auf religiöse Art und Weise, bringt es Stolz hervor. Und Gott widersteht dem Stolzen. Und dann werden diese Leute immer härter. Sie werden in ihrem Herzen, in ihrem Reden, in ihrer Ausstrahlung, werden sie immer härter. Und sie rühmen sich noch mehr dessen, was sie tun, und sie tun noch mehr, um irgendwie ein gutes Gefühl zu erreichen, und sie üben auf ihr ganzes Umfeld Druck aus, du musst auch mehr beten, du musst auch mehr Bibel lesen, du musst noch mehr auf Missionsreise. Du musst auch. Versteht ihr? War Jesus so drauf? Jesus war überhaupt nicht so drauf. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und immer wenn das jemand tut, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem er anfängt, ich bin ja gut, ich bin ja kein so ein schlechter Kerl, ich bin ja eigentlich ganz dufte. Attenzione, ganz dünnes Eis. Dünnes Eis trägt dich nicht. Und sind so, weil sie das tun, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, sind sie so der Gerechtigkeit Gottes, des Christus, nicht, hier steht nicht vielleicht, hier steht nicht untertan. Also immer wenn Leute ihre eigene Gerechtigkeit auf, das würden sie natürlich so nicht formulieren. Das würden sie ganz, ganz lieb und nett umschreiben. Kriegen sie immer so ein komisches Grinsen und reden ganz komisch mit dir. Wenn du mit denen betest, da wird immer das Haupt gesenkt und die Hände gefaltet und machen immer so Äußerlichkeiten. Das steht alles nicht in der Bibel. In der Bibel steht, erheb dein Haupt, wenn du zum Herrn redest, und nicht beug dein Haupt. Es steht auch nicht, falte die Hände, das gefällt dem Heiland. Oh, da kriegt er eine Träne, wenn er das sieht, weil er so gerührt ist. Der Herr ist gerührt, wenn dein Herz sauber ist. Wenn dein Herz ihn liebt. Amen. Wisst ihr, was sie tun? Werke anstatt des Kreuzes. Wenn du das Kreuz hast, sind Werke sehr gut. Weil die Bibel sagt, Glaube ohne Werk ist tot. Aber wenn du das Kreuz nicht hast, sind alle Werke umsonst. Leute, heute Morgen hat der Herr mir was offenbart, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist der Hammer. Wisst ihr, dass seit 2000 Jahren die Juden in die Hölle gehen? Seit 2000 Jahren gehen die Juden in die Hölle, ausnahmslos, bis auf die messianischen Juden. Das ist ein ganz kleiner Teil in Israel, die nennt man messianische Juden, die an den Messias glauben, an Jesus Christus. Alle anderen gehen in die Hölle, ob sie religiös sind oder nicht. Leute, ist brutal. Ich erkläre euch ja gleich, warum. Sie tun immer noch dasselbe wie im alten Bund. Sie tun. Ihr wisst ja, und ich hoffe, ihr habt es endlich verstanden, abgespeichert, wie lange waren wir Christen unter dem Gesetz? Noch nie. Das Gesetz ist einzig und allein ein Bund zwischen Gott und Abraham, ein Bund zwischen Gott und Mose und dem Volke Israel. Wir waren nie unter dem Gesetz, wir werden nie unter dem Gesetz sein. Merkt ihr jetzt, wie Konfuzius in Gemeinden kommt und die Leute durcheinander bringt, wenn Religion vermischt wird mit der Gnade, wenn Tun und Werke und Gesetzesgerechtigkeit vermischt wird mit dem Kreuz? Das kann nicht funktionieren. Wenn ein Richter sagt, oh Herr Bauer, ich spreche Sie frei, aber morgen früh kommen Sie um 7 her und ich gebe Ihnen Ihre Strafe. Hä? Was jetzt? Strafe oder Freispruch? Da verstehen wir's. Leute, seit 2000 Jahren gehen die verloren. Pass auf, Vers 4. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Einer der wichtigsten Verse, den musst du auswendig kennen, aufgeschrieben haben, lass dir ein Tattoo machen, kleb's an die Küche, an dein Alibert, irgendwo hin, wo du es jeden Tag lesen kannst. Den lesen wir zusammen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Bis Christus kam, war das Tun aus dem Gesetz die einzigste Möglichkeit, um gerecht zu werden. Aber nur ein Stück weit, denn die volle Gerechtigkeit hast du aus dem Gesetz nicht erreicht. Hört mir gut zu. Ich bin mal großzügig, sag 4000 Jahre lang. Sagen wir, ein paar tausend Jahre lang konnten nur die Juden, die das Gesetz hatten, in eine Gerechtigkeit kommen, wo sie aufbewahrt wurden im guten Teil der Hölle. Manche nennen das auch das Paradies. Ich sage nicht, das ist das Paradies, aber okay, da können wir streiten. Okay, ihr wisst noch, die Hölle war aufgeteilt, das Totenreich, muss ich sagen, dass ich richtig sage, das Totenreich, der Hades, Sheol, war aufgeteilt in was, wer weiß es noch? In einen guten und einen schlechten Teil. Der schlechte Teil ist die aktuelle Hölle, wo alle hinkamen die und bis heute hinkommen, die verloren sind, okay? Auf der anderen Seite war der gute Teil, wo niemand gequält wurde. Das haben wir uns neulich angeschaut, vom Sonntag von der Woche. Da kam Abraham hin und der Bettler. Könnt ihr euch erinnern? Lazarus, er wurde getröstet. Dort wurde niemand gequält. Sie waren dort mit einem Pfand. Sie waren bedeckt mit dem Blut von Tieren, aber nicht mit dem Blut des Lammes. Soweit seid ihr bei mir. Sie waren dort aufbewahrt für den Tag, an dem Christus in die Hölle kommt, ins Totenreich. Was hat Christus gemacht in der Hölle, im Totenreich? Er hat sie alle mitgenommen und hat den guten Teil des Totenreichs was gemacht? Leer gemacht. Leute, ich habe das bis heute Morgen, wo es immer tiefer ging, nicht verstanden. Oder noch, das ist noch ein neues Puzzleteil dazu. Nochmal. Vom Kreuz Gesetzeswerke tun, das Gesetz halten, brachte dich in den guten Teil des Totenreichs. Soweit verstanden. Seid ihr alle bei mir? Ich mache langsam, dass ihr es versteht. Dass die Vorstufe war, die Anzahlung für was? Für das Kreuz. Mit dem Kreuz war das Werketun und das Gesetzhalten nicht mehr notwendig. Hört mir richtig zu. Und niemand kann durch Gesetzeswerke jemals wieder in den guten Teil des Totenreichs kommen. Das ist aufgelöst. Was haben wir gerade gesagt? Was haben wir gerade gelesen miteinander? Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Niemand kann durch Tun der Werke schon gar nicht in den Himmel kommen, aber auch nicht in den guten Teil des Totenreichs, weil Jesus geht da nicht mehr runter und holt sie nochmal raus. Der macht alles nur einmal. Versteht ihr es? Warum seit 2000 Jahren die Juden verloren gehen? Weil sie was tun? Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten durch das Halten des Gesetzes und lehnen dadurch das Kreuz ab. Obwohl alles im alten Bund wie ein riesiger Wegweiser ist Richtung Kreuz. Alles. Die Juden lesen ja bis heute ganz ungern Jesaja. In Jesaja gibt es ungefähr 300 Prophetien auf Christus. Das lesen sie nicht so gerne. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Das verstehen die bis heute nicht. Wer ist denn das? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Gibt doch nur einen Gott. Es sind aber drei Personen. Merkt ihr, wie krass das ist? Seit dem Kreuz kommst du entweder in die Hölle oder in den Himmel. Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, wo unsere Gerechtigkeit herkommt? Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Was ist denn die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Das Gesetz halten? Nein. Es ist Christus zu lieben, durch ihn zum Vater zu kommen und dann mit ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft, mit allem, was in mir ist, Gott zu lieben. Und dann sagt die Bibel, erfüllst du das ganze Gesetz, obwohl ich mit dem Gesetz wie viel zu tun habe? Nichts. Merkt ihr, wie der Teufel es liebt, das geraubt zu haben aus der Gemeinde? Immer wieder höre ich von Leuten, wie sie von ihren Pastoren gesagt bekommen, von Gemeindeleiter, von Ältesten, du musst. Ich muss gar nichts, außer eine Sache. Das Gesetz fordert tausende von Regeln, wenn ich alles zusammenzähle. Tausende von Regeln, täglich. Das Gesetz, tausende. Christus, eins. Lieb mich von ganzem Herzen. Eins. Und wie scheitert man da? Wie scheitern wir da oft? Scheitern da oft ganz kläglich, gell? Weil unser Kopf sagt und unser Verstand sagt und der Feind sagt und der Pastor sagt und die Nachbarn sagen und die Freunde sagen und die Familie sagt und die Oma und die Schwiegermutter und alle sagen, du musst was tun für den Herrn. Und was sagt 1. Korinther 13? Wenn ich alles mache, alles tue, alles halt und habe die Liebe nicht, habe ich wie viel? Nichts. Also ist es viel besser, nach der Liebe zu streben und nachzufolgen und dann vielleicht was zu tun. Ich bin mal ganz großzügig. Ich weiß, dass du, wenn du in der Liebe bist, kannst du nicht tun. Wenn ich meine Frau lieb, kann ich nicht sagen, Schatz, ich liebe dich. Ich stehe da nicht auf, sag's ihr heute nicht. Es geht ja gar nicht. Weil sobald sie um die Ecke kommt, Schatzi, putzi, liebe. Ja? Das ist auch nach 30 Jahren Ehe immer noch so. Liebe ist wie eine Blume, oder die Ehe ist wie eine Blume im Topf. Die Blume braucht nicht jeden Tag Wasser, die braucht nicht jeden Tag gestreichelt werden. Die braucht jeden Tag Licht, das ist Christus. Stellt sie 14 Tage in den Keller, du wunderst dich, wie die aussieht. Wie du manchmal, wenn du 14 Tage ohne Christus warst. Aber ab und zu muss man begießen, richtig? Das sind deine Gebete. Kannst auch mal 14 Tage ohne Gebete leben, aber nicht ohne Christus. Aber besser ist, wenn du dich drum kümmerst. Halleluja. Boah, ich spüre die Salbung hier. Christus ist das Gesetzesende. Ich sage dir, dass, ich schätze mal 9 von 10, 99 von 100 Christen, wiedergeborene Christen, kennen diese Bibelstelle nicht. Und wenn sie sie kennen, haben sie noch nie verstanden. Sie haben sie nicht verstanden. Das wird überlesen. Christus ist das, was ich da schon mit Pastoren Diskussionen hatte. Ja, wie kannst du sowas lehren? Die Leute machen dann, was sie wollen. Der Titusbrief sagt, die Gnade nimmt uns in Zucht. Die Liebe nimmt uns in Zucht. Die Liebe nimmt dich in Zucht, nicht zu sündigen. Wenn du deine Frau von ganzem Herzen liebst oder deinen Mann, wie kannst du fremdgehen? Das geht doch gar nicht. Dein Herz ist doch nicht bei der Sache. Wenn du aber nicht liebst, ist dein Herz bei der anderen Sache. 5. Vers. Mose schreibt, hör mir gut zu, gerade habe ich schon gesagt, Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der dies tut, mal dir das an, der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Aber auf Hoffnung hin, bis Christus kam. Soweit verstanden. Aber die Gerechtigkeit, oder ich sag's mal so, das Tun ist vorbei. Das Tun des Gesetzes ist vorbei mit Christus. Leute, die Juden, die fasten, die stehen an der Klagemauer, sie lassen die Zöpflein wachsen und ist nicht gegen die Juden, nicht falsch verstehen, ist keine antisemitische Botschaft, ganz im Gegenteil. Sie machen immer, wie sie es immer gemacht haben und hoffen, dass Gott irgendwann gnädig ist. Das ist wie ein Glücksspiel, wie am Glücksrad drehen. Das hat aber mit Glauben nichts zu tun. Die Bibel sagt, dass Gott kein Gefallen hat an dem, der nicht Glauben hat, sondern Gott hat Gefallen an dem, der glaubt. Amen. Nun, zu sagen, ich glaube, wenn alles rosig ist, dein Konto ist voll, deine Gesundheit ist gut, alles läuft soweit, da kann man leicht sagen, oh, ich glaube dem Herrn. Dann kommt ein bisschen Druck aufs Konto, ein bisschen Druck an deinem Körper, dann kommt hier und da was. Dann zeigt sich, wenn man auf die Tube drückt, merkt man, was in der Tube ist. Nicht, wenn man nur liest, was da drauf steht. Auf eine Tube kann man alles schreiben. Ein weiser Mann hat mal gesagt, Papier ist geduldig. Da kann man alles draufschreiben. Stimmt's? Du kannst eine Bewerbung schreiben und dich verkaufen als der Super-Duper-Über. Und dann sagt der Mann oder dein Chef, setzen Sie sich mal hin, zeigen Sie mal. Du sitzt da und sagst, oh, eine Tastatur habe ich noch nie gesehen. Sie haben doch geschrieben, Sie wären Informatiker. Ja, ich habe viele Informationen. Deswegen sind Sie doch kein Informatiker. Ja, irgendwie war es falsch verstanden. Und so ist es auch bei Jesus. Wir können viel behaupten, was wir sind, aber wenn der Druck kommt, entscheidet sich, ob wir Glauben haben oder nicht. Macht euch das Spaß heute Morgen. Ja, mir macht das voll Spaß hier. Also, Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Tun kommt, die aufgelöst ist mit dem Kreuz, weil der gute Teil des Totenreichs leer ist. Und da kommt auch keiner mehr hin. Und in den Himmel kannst du durch Gutes tun sowieso nicht. Denn da gibt's nur ein Zugangspasswort, ein Code, und der ist rot und flüssig. The blood of Jesus, das Blut des Lammes. Entweder steht dein Name im Buch des Lebens mit der Tinte von Christus geschrieben oder nicht. So, aber, jetzt kommt aber, sag mal aber. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht, sprich nicht in deinem Herzen. Interessant, oder? Manchmal, wo ich das erste Mal gelesen habe, sag mal, Paulus ist, manchmal ist irgendwie, aber es geht schon ums Richtige. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, du und ich bin die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Ich bin nicht einfach so die Gerechtigkeit, sondern ich bin halt die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Ich habe in meiner Bekehrung der Botschaft geglaubt und dann wurde die Kraft am Kreuz in meinem Leben wirksam. Richtig? Ihr alle seid heute Morgen bekehrt, gehe ich schwer von aus, weil ihr mal Jesus in euer Leben eingeladen habt. Das heißt aber nicht, dass jeder Tag eures Lebens seitdem glücklich war. Ich sag dir auch, warum nicht? Weil du den Glauben verlassen hast. Nicht den Glauben, dass Christus gibt, dass du errettet bist, das weißt du. Aber wir treffen Entscheidungen in unserem alltäglichen Leben, wo wir vom Glauben, hier ist der Glaube, rübertreten, einen Schritt machen in den Unglauben. In das vielleicht, in das könnte, besser wäre, wenn. Und dann geht's uns nicht mehr gut. Logisch. Weil wir was verlassen haben? Das feste Fundament des Glaubens. Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 1. Ein Überzeugtsein. Bist du überzeugt? Geh mal zu Bayern München oder zu Hoffenheim, wenn sie Fußball spielen. Und frag da einen, so ein blau-weißes Männchen oder so ein rot-weißes Männchen, bist du überzeugt von deiner Fußballmannschaft? Nimm dir viel Zeit mit. Weil der wird nicht mehr aufhören zu quatschen. Weil er so überzeugt ist. Manche kaufen sich einen Platz auf dem Bayern-Friedhof. Manche haben Bayern-Klopapier. Manche haben Bayern-Bettwäsche. Gibt ja nichts, was es nicht mehr gibt. Ist egal, ob das Harley ist, Bayern, was gibt's noch, Porsche, irgendwas. Die Menschen, wenn sie von was überzeugt sind, du wirst das ganz schnell merken, dass sie davon überzeugt sind. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das. Es ist aber, komm, lass uns das mal lesen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Merkt ihr das? Ganz wichtig. Wenn du im Glauben bist, zweifelst du nicht. Wenn du zweifelst, wenn du spürst, da ist irgendwo Zweifel in deinem Herzen, hast du die Vollmacht, diesen Zweifel sofort loszuwerden. Du betest, Herr, bete für mich, stärke meinen Glauben. Herr, ich glaube dir, weil du zuverlässig bist, weil du nicht lügen kannst, weil du treu bist. Wir haben uns die Punkte angeschaut, schon mal in einer Predigt. Wenn wir Gott glauben, warum glauben wir ihm? Weil er absolut zuverlässig ist. Wir glauben nicht irgendeiner Aussage, da werden wir Probleme bekommen, sondern wir glauben einer Person. Und diese Person ist absolut zuverlässig, weil sie nicht lügen kann und weil es Licht ist und weil es Ja ist und so weiter. Halleluja. Halleluja. Zurück zu Lück. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sprich nicht in deinem Herzen. Wer will hinauf gegen den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Wow, ich habe diese Bibelstelle oder diesen Vers auch noch nie so verstanden wie heute Morgen. Ich liebe es, wenn Gott mir Dinge erklärt. Du auch? Sonst kann ich dir nichts erklären, weil ich weiß nicht viel. Aber Gott weiß alles. Die Religiösen wollen immer Jesus vom Himmel runterpurbeln. O Herr, wenn du jetzt da wärst, wie Martha und Maria, als Lazarus, ihr Bruder, gestorben war. O Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Und Jesus kriegt fast die Krise. Weil es macht keinen Unterschied, ob er da war oder nicht. Es macht keinen Unterschied, ob er schon gestorben ist und stinkt. Macht keinen Unterschied. Er spricht ein Wort und er kommt wieder raus. Mumie Teil 3. Haben wir uns auch angeschaut, warum der rauskam. Und hat gesagt, mach die Bänder weg. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, wenn neue Leute herkommen, sich bekehren, die Banden des Todes wegzumachen, sie zu befreien vom Gestank. Und nicht, dass die gleich, hurra, die sind gleich tolle Christen. Nein, sind sie nicht. Die stinken ein bisschen aus der Gruft. Sind Gruftis. Aber die Sache ist, sie zu waschen. 7. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren? Nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Leute, heute Morgen habe ich den Schlüssel. Ich habe nie, warum wollen die in den Himmel? Das habe ich dann, okay, das war mir irgendwo klar. Aber warum wollen die ins Totenreich und Christus aus dem Totenreich holen? Weil sie denken, der gute Teil im Totenreich wird noch gefüllt. Weil sie denken, der gute Teil im Totenreich gibt es noch. Nämlich durch Werke. Durch gutes Tun komme ich in den Himmel über ein paar Ecken. Wir haben aber heute Morgen gelernt, dieser Teil ist leer und er bleibt leer. Denn er war nur die Vorstufe, er war nur der Schatten des Himmels. Bis zum Kreuz kam niemand in den Himmel. Das wisst ihr, oder? Es kam niemand in den Himmel, weil ohne das Blut des Lammes kannst du nicht in den Himmel kommen. Es waren Leute in einem Vorhof des Himmels, manche. Elia wurde entrückt, Henoch wurde entrückt, aber die waren nicht in dem Himmel, der endgültig ist. Versteht ihr? Weil du kannst da nur rein durch das Blut des Lammes. Ich habe meinen Vater auch im Himmel gesehen, ich war auch in einer Vorstufe. Ich durfte auch nicht bleiben. Jesus hat gesagt, du musst wieder zurück. Ist noch nicht deine Zeit. Aber die Leute, die Religiösen, denken immer noch an das alte System. Sie wollen das alte System nicht loslassen. Die meisten Leute, die in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg Probleme hatten, waren die, die am Dritten Reich festgehalten haben. Die haben bis zum Schluss noch geredet, der Adolf war gut. Die Leute, die aus der DDR stammen, die im Westen Probleme haben oder mit der jetzigen Bundesrepublik, sind die, die festhalten und sagen, da bei uns war alles besser. Versteht ihr, was ich meine? Es ist immer so, dass Leute nicht in das Neue können, wenn sie das Alte nicht loslassen. Ich habe es euch mal erklärt, wo Gott mir gesagt, Thomas, wenn du immer nach hinten schaust in deinem Leben, kannst du nicht nach vorne gehen. Leute, die gefangen sind in ihrer Vergangenheit, ob das Verletzung ist, Missbrauch, Enttäuschung, schlimme Eltern, schlechtes Zuhause, die müssen lernen, das loszulassen. Das geht nur durch Vergebung und Glauben. Und dann können sie nach vorne gehen. Leute, es gibt Leute, die sind heute Top-Manager, die hatten alles andere als eine gute Kindheit. Aber die haben nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Und genauso ist es hier, diese Religiösen, die wollen Christus nicht. Wer hat den Christus gekreuzigt? Waren es die Sünder? Wer hat Christus angeklagt? Waren es die Sünder? Waren es die, die er geheilt hat? Waren es die Römer? Der Römer war der auch egal. Wer hat ihn angeklagt? Die Religiösen, die ihr System in Gefahr sahen, die gesagt haben, der soll der Messias sein, der passt uns nicht. Wie der aussieht, wie der riecht, wie der redet, überhaupt, wo kommt der her? Wer hat ihn eingeladen, wer hat ihn ausgebildet, wo hat er studiert? Wer hat ihm Autorität gegeben? Wer hat's ihm erlaubt? Diese Sachen habe ich auch schon alle gehört. Wer hat denn dich ausgebildet? Wer hat denn dich zum Pastor bestimmt? Wo hast denn du studiert? Ich kenne all diese Sprüche. Willkommen im Club. Die Religiösen sind deine größten Feinde, nicht die Satanisten. Die Religiösen. Den größten Kampf hier hatte ich immer mit den Religiösen, nicht mit den Sündern. Die haben eine Berührung von Jesus und dann weinen die und hören nicht mehr auf. Und dann kommen die nächsten Sonntag wieder und sagen, boah, das war so schön, darf ich wiederkommen? Ja, natürlich. Wir haben hier Religiöse gehabt. Ich weiß noch einen, der von hier, ein Ältester von der Gemeinde, nicht weit weg von hier, ziemlich am Anfang, stand er da hinten im Eck, so mit Arme verschränkt, 3 Sonntage. Dachte ich, Mann, ich weiß ja schon manche Dinge vorher, aber ich sag sie nicht. Am 3. Sonntag kam er zu mir und sagte, Thomas, deine Predigten sind alle lieblos. Hab's euch ja schon mal erzählt. Der hätte alles zu mir sagen können. Da wäre ich vielleicht sogar nachdenklich geworden. Aber den Spruch wusste ich. Du hast dich gerade selber geoutet und ins Ausgeschossen. Ach, habe ich gesagt, meine Predigten sind lieblos, interessant. Und da ich sage, so, jetzt sagt dein Sprüchler, habe ich so gedacht. Ja, na ich sage, und was ist die Lösung? Du brauchst einen Mentor. Und der bist natürlich du. Und du suchst einen Job. Und du möchtest Vollzeit-Faulenzer werden. Ich kenne das alles bis zum Religion. Du brauchst einen Mentor. Schon mal erlebt, dass du schon mal Gedanken hattest, oh, wenn ich nur mehr Zeit mit dem Thomas oder mit der Person verbringen könnte. Schon mal so eine Stimme gehört, die dir sagt, wenn du mehr da und da, das ist nicht Christus, das ist nicht die Quelle des Christus. Du hast die Wahrheit in dir. Und vorletzte Woche haben wir gelesen, dass der Geist dich lehrt und du alle Weisheit in dir hast. Wie viele Menschen brauchst du, wenn du glaubst und mit Gott gehst? Eigentlich keinen. Und trotzdem hat Gott es gegeben, dass es gut ist. Der 5-fältige Dienst ist gut. Aber eigentlich hast du alles in dir. Der Teufel wird alles in deinem Leben in Bewegung setzen, dass du das nicht glaubst. Dass du denkst, oh, wenn der mir die Hände auflegt, oh, wenn der Thomas nur jeden Tag mir anrufen würde und für mich beten, dann wird's mir besser gehen. Oh, wenn der Martin vorbeikommen würde mit dem Kuchen, der macht so guten Kuchen. Oh, da wird's mir so gut gehen. Alles das sind Lügen aus der Hölle, die mit Christus nichts zu tun haben. Es ist wieder tun. Tun für dich oder für andere. Und ich sage nicht, dass wir uns mal treffen und von Martin Kuchen essen, das ist toll. Aber ich mache Martin nicht zu meinem Knecht und ich mache mich nicht abhängig von Martin. Verstanden soweit? Leute, es ist immens wichtig, dass ihr das abgespeichert habt. Jesus sitzt im Himmel und nicht im Totenreich. Und Jesus kann sich nicht vom Totenreich rausholen lassen, da ist er nicht mehr. Und er wird auch am Himmel nicht von seinem Thron aufstehen, es sei denn, der Vater sagt es ihm. Amen. Schon mal mit Christen zusammen gewesen. Wir müssen den Himmel aufbeten. Thomas, wir müssen den Himmel aufbeten. Ich schäme mich heute so, wenn ich da zurückdenke. Wie oft wir in die Weinberge sind. Fast jeden Tag. Öl und Wein. Wir sind ans Gymnasium in der Stadt, nicht weit weg von hier. In die Grundschule, da sind wir zu allen Kindergärten. Irgendwann habe ich gedacht, ich habe keine Zeit mehr für mein Leben. Ich bin nur noch am Öl und am Wein shaken. Und rumspritzen an der Ecke und da ist ein Dämon in der Hecke und da ist einer im Keller und Buggedibu. Blut ist im Schuh. Ich brauch das nicht mehr. Du auch? Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo drin steht, wir sollen den Teufel jagen. Leute, ich habe das nicht monatelang gemacht, ich habe das jahrelang mitgemacht. Und wir haben Satanisten getroffen und wir haben die Stellen gefunden, wo die sich treffen. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Ob das jetzt der Heilige Geist war, da mache ich ein großes Fragezeichen. Es war ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und in der Zeit, wo wir die ganzen Dämonen weggescheucht haben, die waren ja schneller wieder da, als sie weg waren, haben wir vergessen, Christus anzubeten. Wir haben vergessen, ihm die Ehre zu geben. Die Dämonchen wurden immer größer und Christus immer kleiner. Das ist völlig logisch. Je mehr du dich mit dem Teufel beschäftigst, desto größer wird er. Die kleine Maus wird ganz groß. Und Christus wird immer kleiner. Wie oft ich dann von so Leuten gehört habe, weisch Bruder, wir beten doch schon 20 Jahre und es bringt nichts. Dann kauft er doch einen Strick und erschießt dich. Da tust der Menschheit einen größeren Gefallen, als du rumläufst und den Christen sagst, es gibt nichts Schlimmeres als Christen ohne Glauben. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Arzt, der nicht weiß, was er macht. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Koch, der nicht kochen kann. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Friseur, der noch nie eine Schere in der Hand hatte. Soll ich weitermachen? Versteht ihr es langsam? Christen ohne Glauben ist furchtbar, denn sie werden dir alles als Glauben verkaufen, was nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und immer sind es Maßnahmen, die sie ergreifen. Bruder, wir müssen mehr beten. Wir müssen mehr glauben. Und wenn du dann fragst, wie macht man das? Das weiß ich auch nicht, aber wir müssen anfangen. Und wenn du dann fragst, wie fängt man da an? Weiß ich auch nicht. Die haben nicht wirklich Antworten. Sonst müssten sie ja zugeben, dass sie falsch sind. Und da kann man jetzt echt sich köstlich drüber amüsieren. Aber wenn du frisch im Glauben bist und hast mit solchen Leuten Kontakt, dann gute Nacht. Es ist furchtbar, Leute. Es ist nicht, wo Christus lacht. Ich glaube, der ist ernst und traurig über so Zeug. Denn die Bibel sagt, sie verschließen sogar noch den Himmel für die, die hinein wollen. Wie komme ich denn in den Himmel? Wie weit ist denn der Himmel für mich entfernt? Eine Entscheidung, ein Gebet. Und früher bin ich manchmal zu Leitern hin, habe ich gesagt, in meiner Bibel steht, der Himmel ist offen. Wir kommen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Warum, Bruder, müssen wir jetzt den Himmel aufbeten? Was fällt dir ein? Dann kommen sie gleich mit ihrem, ich bin schon 30 Jahre gläubig und du junger Spund willst... Weißt du, da schüchtern sie dich ein mit ihrem, ihr kennt das, oder? Schon mal am Arbeitsplatz erlebt? Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, dann du junger Rotzlöffel, wir machen das schon immer so. Ja, deswegen wird es auch nichts, aber das ist ein anderes Thema. Wisst ihr, warum Amerika und Israel wirtschaftlich so erfolgreich ist? Weil dort Innovation gefördert wird. Die lieben es, wenn einer kommt und sagt, ich denke 20 Mal um die Ecke. In Deutschland musst du gerade denken, das muss man messen können. Was noch gerade so geht, ist ein rechter Winkel. Aber alles, was schräger ist als ein rechter Winkel, bist du, also das geht ja gar nicht. Nee, nein, das lehne mir ab. Da werde mir ein Bruderrat drüber abstimmen. Wir werfen dich aus der Gemeinde. Aber in Amerika, die haben Think Tanks. Schon mal gehört das Wort? Think Tanks. Das sind so Orte, wo Leute sich treffen, die verrückte Ideen haben. Und dann gucken die, wer da mitmacht. Und dann gibt es in Amerika Geldgeber, die sagen, und das, der Staat fördert es, die sagen, wenn du 100.000 Dollar Steuern zahlen musst, kannst du die 100.000 Dollar auch in so eine, in ein Startup investieren. Und wenn es in die Hose geht, dann hat der Staat halt weniger Steuern. Und wenn es funktioniert, was meint ihr, wie Silicon Valley entstanden ist? Das waren Leute, junge Leute mit Turnschuhen. Apple fing so an, Microsoft fing so an, Google, viele andere. Turnschuh und 20 Dollar in der Tasche. In Deutschland geht sowas nicht. In Deutschland musst du erstmal zur Bank und nachweisen, was du für Sicherheit hast. Da sagst du, ich habe noch 20 Euro in der Tasche und ein paar Turnschuhe. Dann sagt der Banker, schön für dich, dann geh joggen. In Deutschland geht es nicht. Undenkbar. Und in Gemeinden ist es oft auch so. Gemeinden in Amerika oder sonst wo auf der Welt, die denken oft um die Ecke. In Deutschland muss das alles berechenbar bleiben. Bruder, das muss berechenbar bleiben. Wann die so wild da rumhüpfe, das gefällt dem Heiland nicht. Wir dürfen tanzen, aber dann nur so. Und wenn du in Schwitzen kommst, nimmst du die andere Hand. Aber jo nicht aus deinem Sicherheitsbereich rausschwanke, das stört deinen Nachbarn, was soll denn der denken? Und auch nicht die Hände heben. Es wird alles reglementiert. Oh Herr, wie bin ich da hingekommen? So, Vers 8. Jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Aber was sagt sie? Wer ist sie? Die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Sie spricht. Nicht in den Himmel, nicht in das Totenreich, aber was spricht sie jetzt richtig? Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, was sagt sie? Das Wort in Klammer Christus ist mir nahe in meinem Mund und in meinem Herzen. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben denkt nicht, was muss ich noch tun. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben sagt, Christus, das Wort ist mir nahe in meinem Herzen und deswegen spricht mein Mund darüber. Hör dir selber zu, was du den ganzen Tag sprichst.
Mir geht's nicht gut. Die Welt ist entweder eine Kugel oder eine Scheibe. Keine Ahnung. Der Heiland ist mal da, mal ist er weg. Man weiß es nicht. Mal segnet er, mal nimmt er. Man weiß es nicht. Mir geht's halt nicht gut, Bruder, weiß. Magst du mal für mich beten? Neu, was haben wir gedacht? Keiner will beten. Das ist doch kein...
Das macht auch keinen Spaß für so Leute zu beten. Die sind wie ein schwarzes Loch, da versinkt alles, da ist alles weg. Das Wort ist mir nah. Ich könnte auch sagen, Christus, ich habe mir Christus dahinter geschrieben, kannst du in deine Bibel drüber schreiben. Christus ist mir nah in meinem Munde und in meinem Herzen. Und jetzt kommt's. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Christus ist dir nah in deinem Herzen und in deinem Mund. Merkt ihr den Unterschied zu Religiösen? Jemand kann sich 8 Stunden am Tag an die Neckarwiese legen und dann liegt er da irgendwann und sagt, Jesus, oh, ich hab dich so lieb. Und der Heiland ist total berührt und sagt, Papa, der liebt mich so. Jetzt weiß ich, warum ich so gelitten habe. Jetzt weiß ich, warum er am Kreuz hing und voller Schmerzen und hab meinen Mund nicht aufgetan. Haben wir uns das angeschaut? Ich hab mich nicht beschwert wegen ihm. Guck mal, da liegt er jetzt und preist mich seit 8 Stunden. Und dann kommen die Religiösen.
Herr Jesus, ich habe meine Arbeitsliste erfüllt. Jetzt möchte ich aber auch mal einen Segen sehen, gell? Was? Der Bruder, wo in der Welt war, bei der Hure ist wieder da. Oi. Mir hast du nie ein Kalb gegeben. Ich habe nie feiern dürfen. Aber der hat das ganze Erbe durchgebracht mit der Hure. Aber ich bin nur am Arbeiten.
Martha und Maria. Martha, Martha. Maria hat den guten Teil gewählt. Sie sitzt zu meinen Füßen, hat Gemeinschaft mit mir und hört mir zu. Und du rennst den ganzen Tag durch die Küche. Du bist im Denken, im Tun. Verstanden? Dass das Wort vom Glauben, was Paulus gepredigt hat, in deinem Herzen nahe ist, ist nur eine einzige Entscheidung entfernt. Und wir schauen uns jetzt noch 5 oder 6 Verse an. Und heute schauen wir uns die an aus einer anderen Perspektive. Nämlich nicht, dass du errettet wirst. Das wissen wir alles. Wir sind heute Morgen alle errettet. Aber wir schauen sie heute Morgen an aus der Perspektive, was bringt mir das heute, jetzt und hier. Denn jeder Vers ist eine einmalige Sache, wo du errettet wirst, aber auch eine Sache, wo du täglich brauchst. Nochmal, ich frage dich, ist heute Jesus als Wort, als Christus in dir nahe, in deinem Mund, in deinem Herzen? In der Gemeinde wird sichtbar, was du unter der Woche zu Hause lebst. Wenn du daheim nicht betest, kriegst du hier schon einen Schreck, wenn ich sage, wir beten jetzt füreinander.
Wir beten jetzt miteinander. Du wartet aber nicht gedacht. Was soll ich beten? Ich kann nicht laut beten.
Ja, weil du es daheim nicht praktizierst. Sag mal deinem Nachbarn Bibelvers.
Ich weiß keinen. Zumindest nicht auswendig.
Ich nehme heute alles ein bisschen auf den Arm, damit ihr lachen könnt. Wenn dein Herz voll ist von Christus, egal welcher Angriff kommt, egal welche schlechte Nachricht, dein Herz bleibt voller Lobpreis. Ich bewundere Barbara, weil die habe ich zu Hause um mich herum. Die singt den ganzen Tag Lobpreislieder. Manchmal ärgere ich sie, sage, bist schon wieder am Jodeln? Dann singt die so laut, das hörst du auf der ganzen Straße draußen. Da haben die Nachbarn schon gesagt, ah, deine Frau, die singt aber schön. Da hätte ich fast aber leider den ganzen Tag, aber ich habe mir's verkniffen. Manchmal nervt's mich. Thomas Fleisch. Dann erschrecke ich, wenn ich dran denke, wann habe ich das letzte Mal für den Herrn gesungen? Oh. Ups. Ups. Warum nervt's mich, wenn Bärbel viel singt? Weil ich nicht singe. Weil ich nicht im Lobpreis bin. Ich nehme jetzt mich als Beispiel für euch. Wenn ich auch singen würde, würde ich mit einstimmen. Dann würden wir zweistimmig singen, dreistimmig, oder ich mache einfach nur den Bum, 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 Bum. Früher war ich der Tanzbär und der Singbär. Ich konnte nur ganz tief, aber das konnte ich lange. Bum, 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 Bum. Alles ist nur eine Entscheidung entfernt. Jetzt gehen wir weiter ins Wort. Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, das Totenreich ist erledigt, abgeschlossen, Türe zu. Amen. Gehört es mit dazu? Der ist nicht nur von den Toten auferstanden, er hat einen Haken im Totenreich gemacht. Das ist erledigt. Wir reden nicht von der Hölle. Die Hölle bleibt. Das Totenreich mit den Leuten vom Tun des alten Bundes ist was? Wer weiß es noch? Erledigt, finish, fertig. Christus ist des Gesetzes Ende, Bruder. Verstehst du? Hast du kapiert? Dein Kopf heute nichts viel Karussell, oder? Ist es gut? Mann, bin ich froh, dass ich nicht erst ins Totenreich muss und dann vielleicht irgendwann. Wisst ihr, die katholische Kirche nennt es auch Fegefeuer. Da kommst du ins Fegefeuer, Bruder. Weil Gott kann sich nicht entscheiden. Lass ich ihn rein oder lass ich ihn draußen? War der jetzt gut oder schlecht? Leute, Religion hat mehr Menschen in die Hölle gebracht als die Sünde. Merkt ihr das? Sünde hat Christus bezahlt. Hat Jesus auf der Zeit auf der Erde die Sünde besiegt? Ja oder nein? Er sagte zu manchen, nachdem sie geheilt waren, deine Sünden sind dir vergeben. Boah, der war doch noch gar nicht am Kreuz. Wie kann der sich das erlauben? Waren die Sünden vergeben? Ja oder nein? Was war mit den beiden am Kreuz? Der Religiöse sagt, hey, tu was. Bring dich selbst vom Kreuz runter. Tu was. Tu was. Zeig was. Wenn du Gottes Sohn bist, los, dann häng dich vom Kreuz runter. Und der andere sagt, Christus, sei mir gnädig. Und er sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Kreuz oder tun? Gesetz oder Jesus? Ist immer eine Entscheidung. Auch täglich. Schon mal Stimmen gehört, die dir gesagt haben, wenn es dir nicht gut geht, ja, dann mach mal einen Spaziergang und bete ein bisschen. Schon wieder ist es tun. Spaziergang ist gut, beten ist gut. Aber wenn du tust, was der Teufel oder religiöse Geister dir sagen, ist es nicht aus der Quelle des Christus geboren, sondern aus der Quelle der Hölle. Kommt der Teufel auch religiös daher? Oh, der ist ein Meister, der hat die Religion erfunden. Religion kommt nicht aus dem Himmel. Christus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften. Er ist gekommen, um Kinder für den Vater zu gewinnen. Gottes Business ist nicht Religion, es ist Familie. Religion ist die Antikraft des Teufels gegen Familie. Schau dir Religionen an. Das Erste, was sie dir wegnehmen, ist deine Familie. Bei den Zeugen Jehovas musst du alles abgeben, dein Geld, alles. Bei Scientology musst du Geld abgeben, deine Macht, bei manchen deinen Führerschein, deinen Ausweis musst du abgeben. Kannst nicht mehr fliehen. Schau dir Religionen an, die versklaven dich. Und Erlösung kriegst du da keine, weil du gehörst nicht zum engen Kreis der Elite. Du bist nicht bei den Erleuchteten, du bist bei den Und es ist egal, wie groß der Klöckel ist von der Glocke, der an deinen Kopf knallt. Deine Birne merkt das nicht, die freut sich. Je größer der Schlag ist, desto mehr sagt die Dankeschön.
Bong, oh, das war aber heftig, ja, danke, Halleluja, oh.
Ich hasse Religion. Du auch? Fang an, Religion zu hassen, sonst kannst du Christus nicht lieben. Vermische nicht mehr Religion mit Christus. Amen. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jetzt und heute. Warum ist Christus von den Toten auferweckt? Weil es das Kreuz und die Auferstehung beinhaltet. Glaubst du an das Kreuz und die Auferstehung? Wer kennt denn die große christliche Religion, wo Christus immer noch am Kreuz hängt? Habt ihr euch das mal gefragt, warum der bei denen immer noch am Kreuz hängt und warum Maria, die über 10 Kinder hatte, immer noch eine Jungfrau ist? Religion, der Klöppel ist groß, bumm, oh, der hängt da am Kreuz, oh, der arme Kerl, oh. Kann mal einer runterholen, der ist auferstanden, nee, der hängt da noch. Die sind betrunken von ihrer Religion. Die hat sie besoffen gemacht, blind gemacht. Glaubst du das? Dass Christus auferstanden ist und zu Rechten des Vaters ist. Ich weiß, dass du das glaubst, aber ich frage dich das heute Morgen, damit du dir eine Antwort gibst, wenn nächstes Mal der Teufel klopft.
Oh, hilf mal, wo ist denn die Telefonnummer von der Vicky? Herr Stelios, ist deine Frau daheim?
Nein, du stehst und sagst, hey, Teufel unter meine Füße. Ich herrsche im Leben an Christi Stadt und du verpisst dich jetzt. Deine Kinder angegriffen werden, Teufel bis hierhin. Die Bibel sagt, er kommt auf einem Wege zu dir, aber auf 7 wird er fliehen. Die Bibel sagt nicht, wenn du dem Teufel widerstehst, wird er noch böser. Das sagt Religion dir. Leg dich nicht mit dem Teufel an, sonst wird's noch schlimmer. Schon mal gehört? Die Bibel sagt, widersteh ihm und er flieht von dir. Er flieht. Fliehen ist, ich habe noch nie gesehen, dass einer aus dem brennenden Haus rausläuft und sagt, Mensch, war das warm. Ich habe immer nur gesehen, dass die rausrennen, wie blöd. So musst du dir das vorstellen, wenn dem Teufel seine Bude brennt, weil du ihm widerstehst, dann läuft er nicht gemütlich raus, weil das ist ein bisschen warm hinter ihm. Der rennt und zwar so schnell er kann. Das muss dein Denken sein, er flieht von mir. Was meinst du, warum der diese Gemeinde hier so hasst? Mann, ich habe schon in ein paar Jahren gedacht, wie kann das sein, was ich alles an Mächte erlebe und an Finsternis und an Dämonen und Zeug. Ich habe ja schon viel mehr erlebt wahrscheinlich wie du. Warum hat er so einen Fokus auf diese kleine Gruppe hier? Ja, warum? Weil wir die Wahrheit predigen. Weil wir die Wahrheit haben. Und alle Leute, die der Teufel geschickt hat, Christen, die er hierher geschickt hat, die mit Finanzen mich kontrollieren wollten. Ja, Thomas, ich habe dann Geschenk für dich, kriegst 5000 Euro. Freust du dich? Nein. Warum nicht? Weil es nicht vom Herrn ist. Wie soll ich nicht vom Herrn? Ja, weil du hinterher kommst und meinst dann, du hast die Sonderaudienzen bei mir. Und ich muss nur noch für dich zuständig sein. Das bin ich nicht. Und das mache ich nicht. Amen. Gut, dass alle nicht mehr da sind, die so denken und fühlen. Es wäre schön, wenn mal welche kommen, die geben und das von Herzen tun. Aber das seid ja ihr macht es ja. Das ist gut. Weil wenn du nicht aufpasst mit so Leuten, das passiert ganz schnell. Du nimmst ein Geschenk an. Die Bibel sagt, nimm keine Geschenke an. Warum sagt sie das? Warum ist es einem Beamten im Staatsdienst verboten, von irgendjemand auch nur ein Geschenk anzunehmen? Warum denkt ihr denn, warum? Weil du dann in der Schuld stehst. Wahnsinn, oder? Ist es nicht interessant, wie viele Dinge sich schließen, auch im Kreis, auch im Geist? Vers 10. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Weißt du, warum es dir nicht gut geht, wenn Depression kommt oder wenn Dinge kommen, wo du spürst, mir geht's nicht gut? Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Du fühlst dich nicht mehr gerecht. Verdammnis ist da. Sünde, Verdammnis, Verdammnis, Sünde, Sünde, Verdammnis. Schuld. Du schämst dich. Du lehnst dich selber ab. Du fängst an zu denken, na, Trottel, schon wieder hast du es gemacht, du Dummkopf, immer wieder dasselbe. Kennt ihr das Programm? Was sagt die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Mir geht's nicht gut, ich hab's schon wieder gemacht. Sagt es die Gerechtigkeit? Was haben wir vorhin gelesen? Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht, sie denkt nicht, das ist der Unterschied. Manche denken immer und dann denken sie, das wird. Vom Denken passiert nichts, vom Sprechen. Jesus hat nicht gedacht, es werde Licht und dann wurd's. Er sprach. Er ist auch nicht vor den Kranken gestanden und hat gedacht, naja, vielleicht wird's. Sondern er sprach, streck deine Hand aus. Geh und wasch dich. Oder mach den Brei, wie auch immer. Aber das meiste sprechen, Jesus sprach. Und auch wir, wenn sobald in der Sekunde, wo du sagst, probier es aus, wenn es dir nächstes Mal nicht gut geht. Bitte probier es aus. Mein Besser ist, du lässt es nicht so weit kommen, dass dir es nicht gut geht. Aber wenn es wieder da ist, sag, ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Er ist mir nah in meinem Herzen und in meinem Mund. Und du merkst, dein Akku ist an der Steckdose. Der Heilige Geist macht Starkstrom. Nicht Minivolt. Starkstrom. Und es dauert eine Minute und du merkst auf einmal, mir geht's wieder voll gut. Probier's aus. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Du hast heute eine Predigt. Du hast es ganz billig. Ich habe es ganz teuer bezahlt. Probier's aus. Und du denkst, so, sag mal, wie kann denn das sein, gerade von zu Tode betrübt in Himmel hochjauchzend? Ja, weil es dir gehört, es ist dein Erbe. Deine Gerechtigkeit ist sofort wiederhergestellt in dem Moment, wo du dich zustellst. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die denkt nicht. Das ist unser Problem. Wir denken zu viel nach. Den meisten Christen, wo es schlecht geht, sage ich, gell, du hast zu viel Zeit zum Nachdenken. Ja, Bruder. Sag, geh raus, mach was. Geh unter die Leute. Lenk dich ab. Such dir ein Hobby. Besser noch eine Arbeit. Mach irgendwas, wo du abgelenkt bist. Viele Leute wissen das, wenn ein Familienmitglied gestorben ist, selbst wenn es ein brutaler Unfall war, das Beste, was du machen kannst, nächsten Tag zur Arbeit. Nicht 14 Tage krank schreiben, daheim sitzen und war noch so jung und das ganze Leben noch vor sich. Das wird nichts. Beschäftig dich, geh unter die Leute. Sag denen, die noch nicht gestorben sind, hey, da ist Hoffnung. Fang irgendwas an, was gut ist. Mann, hat Gott euch lieb. Was der euch jeden Sonntag hier serviert, ist schon der Hammer, oder? Aber das gilt für jetzt und heute. Dieser Vers ist jetzt und heute. Wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Dem geht es gut. Dir geht es selig im wahrsten Sinne des Wortes. Wann, wenn du mit dem Mund bekennst? Hier geht es nicht nur um die Errettung. Hier geht es um einen täglichen Prozess. Das kannst du sogar machen, wenn dich jemand richtig verletzt oder beleidigt. Kannst du sagen, ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Das tut mir jetzt nicht weh, ich nehme das nicht an. Es ist nicht aus der Quelle des Christus. Nein, ich will das nicht. Nein, ich höre nicht zu. Herzelein, du schweigst jetzt. Seele, du hältst die Schnauze. Körper, dir geht es jetzt gut. Nein, Magen, du krampfst jetzt nicht. Darm, du klemmst jetzt auch nicht. Nein, meine Nerven lösen sich jetzt alle. Mein Gemüt wird gut. Mein Stirnrunzeln geht weg. Mein verbitterter Blick hört auf. Meine Zähne kommen wieder in Normalstellung im Kiefer. Amen. Ja. Deine Gedanken werden durch die Seele gefiltert und gehen in deinen Körper. Die meisten Krankheiten gehen, wenn deine Seele gesund wird. Und deine Seele wird gesund durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist bei dir drin, wenn du es denkst. Du denkst Gutes, deine Seele reagiert gut darauf und dein Körper reagiert gut auf die Seele. So funktioniert Gesundheit. Ist eigentlich ganz einfach. Aber der Teufel versucht dich immer da abzuhalten. Immer irgendwas zu nehmen. Wenn du eine Aspirin nimmst, dann nicht, weil dein Aspirin-Level im Körper runtergegangen ist und dein Körper sagt, ich brauche Aspirin. Aspirin bekämpft ein Symptom, was dein Körper sagt. Dein Körper sagt, ich habe Schmerzen. Dann nimmst du Aspirin, aber die Ursache geht nicht weg. Die Ursache geht nicht weg. Dein Körper sagt, mir tut's weh. Und dann musst du dich fragen, warum. Richtig? Und so ist es im Geist auch. Du musst fragen, warum ist es gerade? Weil eine Lüge als Information in dein Ohr gekommen ist und leider von deinem Ohr in dein Herzlein gerutscht. Und sobald es im Herz ist, tut's weh. Im Ohr tut's noch nicht weh. Wenn es ins Herz rutscht, fängt's an weh zu tun. Sprüche, bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Komm, helf mir. Denn da, nur Bärbel kennt die Stelle. Denn daraus quillt das Leben. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wer bewahrt es? Ah, das macht meine Frau für mich. Das musst du selber machen. Du selber musst dein Herz bewahren mit allem Fleiß, daraus quillt. Wenn was quillt, dann ist es viel mit Druck. Nicht so ein tropfender Wasserhahn, das quillt. Und wenn du Leben haben willst im Überfluss, bewahr dein Herz. Schütze dein Herz und lass nicht alles rein. Vor allem nicht das Negative und die Verletzungen. Vers 11. Drei Verse haben wir noch. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Heute, jetzt und hier, wenn du an ihn glaubst, in jeder Situation deines Alltags, wirst du nicht zu Schanden werden. Es wird nicht schlimmer, es wird nicht kaputt gehen. Amen. Lydia, deine Firma, die wird nicht zu Schanden werden. Egal wie es gerade aussieht, lass es nicht in dein Herz, rede nicht, was der Teufel sagt. Du bist gesegnet, Punkt. Sind wir gesegnet? Wir werden nicht irgendwann gesegnet, wir sind gesegnet. Der Teufel will dich wegbringen, er will dir Religion geben. Er will dein Glauben rauben und dir dafür Religion geben. Wie oft ich in meinem Leben, wenn es mir nicht gut geht, wieder Gedanken kam, du musst auf die Konferenz, Thomas. Du musst zum Bruder so und so. Du musst zur Schwester XY. Und ich habe das früher geglaubt, dass das so ist. Das alte Bund. Ich habe Zugang zum Thron der Gnade alle Zeit. Warum soll ich mir so ein Lappedudel nehmen, sag mal auf Schwäbisch, warum soll ich mir irgendeinen Menschen nehmen, der mich berät, wenn ich den größten Berater oder den Zugang zum König selber habe? Warum nehme ich mir einen Berater, der mir erklärt, wie der König ist, wenn der König sagt, kommen Sie rein? Warten Sie, ich habe da noch einen Berater, der erklärt mir kurz, wie Sie aussehen, dann erkenne ich Sie auch. Sagt der König, ist nicht schwer, ich trage eine Krone. Ah ja, aber wie sieht denn die genau aus? Wie viele Steine hat die? Das ist alles wurscht. Aber Religion diskutiert, wie die Krone aussieht. Es geht nicht um die Krone, es geht um den König. Oh, ich spüre die Salbung hier. Halleluja. Vers 12. Jetzt kommt wieder was Gigantisches. Es ist hier kein Unterschied zwischen Thomas und dir. Zwischen einem großen Mann oder einem berühmten Prediger und dir. Es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Sag mal, es ist kein Unterschied. Zwischen Juden und Griechen. Er ist über alle derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen. Anrufen musst du selber. Dein Handy ist auch für andere Sachen gut, wie als nur Bilderchen anschauen und sonstige Sachen machen. Kannst auch mal Jesus anrufen. Hey Jesus, it's me again. Sagst du, hallo Jesus. Amen, brauchst dein Handy nicht, das wisst ihr. Aber du kannst, in dem Moment, wo du ihn anrufst, in dem Moment, alles ist eine Entscheidung. Triff die Entscheidung gleich und nicht 3 Wochen später. Die 3 Wochen kommen nie wieder. Das kann ich dir schon mal voraussagen. Die werden nicht hinten an gut geschrieben. Die sind weg. Da hast du 3 Wochen in der Trübsal verbracht, die hätten nicht sein müssen. Entscheide dich sofort. Sofort sag Jesus, ich bin die Gerechtigkeit. Jesus, ich bin die Gerechtigkeit, die vor dir gilt, weil du mich gerecht gemacht hast. Merkt ihr? Auf einmal steigt das Level des Wohlbefindens. Ich habe euch vor ein paar Wochen habe ich euch gesagt, ob du viel Geld hast oder wenig Geld, macht keinen Unterschied. Jeder, der sich mit Geld beschäftigt, ist unzufrieden. Die, die kein Geld haben, sagen, wenn ich nur Geld hätte. Und die, die Geld haben, sagen, wo soll ich mit meinem Geld hin? Oh, vielleicht wird's da schlecht oder da oder da oder da oder da. Du musst dich mit Gott beschäftigen. Mit Christus. Christus ist deine Gerechtigkeit, nicht dein Kontostand. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft der Teufel zu mir kommt und sagt, Thomas, wenn du einen gescheiten Job hättest, wird's dir finanziell so gut gehen. Sage ich ihm, ich habe einen guten Job. Ich habe den Job, den Gott will, dass ich den mache. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Amen. Wenn du nur reich wärst, fang doch Lottospielen an. Wir hatten so einen Lottoshop, da konnte man auch Pakete abgeben. Den gibt's jetzt nicht mehr, aber den gab's jahrelang. Oft musste ich da warten, bis ich endlich drankomme, weil alle Omas haben alle Lottospiele gemacht dieser Welt. Und da habe ich oft Stimmen gehört, die gesagt haben, spiel doch auch mal Lotto. Probier's doch mal, Thomas. Wenn ich die 3 Euro, 10 Euro oder 20 Euro irgendwo spende für einen Zweck, der fürs Reich Gottes ist, habe ich mehr Gewinn als wie das Geld, weil das ist ewig. Amen. Gott lässt dich nicht im Lotto gewinnen, weil er weiß, es tut dir nicht gut. Kein Unterschied. Ist es nicht gut? Stell dir mal vor, da würde stehen, es gibt einen Unterschied zwischen, was haben wir heute Morgen? Heute Morgen haben wir 4 Griechen da. Zwischen den Griechen und den Deutschen. Die Deutschen sind gesegnet, die Griechen verflucht. Würde ich das freuen, wenn das da steht? Oder umgekehrt? Die Deutschen sind verflucht, die sind blöd und die Griechen, oh, mit ihrer Kultur, oh. Gott sei Dank steht in der Bibel, es gibt keinen Unterschied. Halleluja. Das heißt, alle sind Gott angenehm, die zu ihm kommen. Was sagt dir Religion? Thomas, du bist aber aus keiner angesehenen Familie. Du hast auch kein Abitur. Du hast auch keinen Doktortitel. Und dann fängt es in dir an zu arbeiten, wenn du zuhörst. Und dein Herzlein wird ganz traurig und sagt, Wenn ich manchmal woanders im Gottesdienst bin und da ist es irgendwas besser wie bei uns hier, dann sitze ich oft da und denke mir so, und dann kommen so Stimmen, irgendwas machst du falsch. Wenn du es vielleicht so gemacht hättest oder so. Und dann merke ich, wie meine Stimmung immer weiter in den Keller rutscht. Ist ja logisch. Meistens frage ich dann Jesus, habe ich was falsch gemacht? Sagt er, ja. Du hörst gerade dummen Stimmen zu. Red ich gerade zu dir oder redet jemand anders? Würde ich so reden? Nee, das ist weder deine Stimme noch deine Art, noch sind es die Schwingungen in seiner Stimme. Wenn Jesus redet, ist immer Wohlergehen in seiner Stimme. Weißt du, dass Jesus Stimme Heilung ist? Wenn er deinen Namen ruft, ist Heilung fließt da. Liebe, Freude, Frieden, Gerechtigkeit. Der redet nie blöd mit dir. Kann er nicht, weil er nicht so ist. Also kann das nicht von ihm sein. Und je länger du mit Christus gehst und je mehr du das praktizierst, desto schneller merkst du, falscher Sender. Schalt mal weiter. Ah, jetzt ist gut. Amen. Oh, Halleluja. Und den letzten. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Jetzt und heute. Dir wird's gut ergehen, dir wird's wohl ergehen, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Wie weit ist die Lösung für dich entfernt? Nehmen wir mal an, dein Konto ist leer und du hast jetzt eine Riesenrechnung bekommen und du denkst so, ich weiß nicht, wie ich das zahlen soll. Wenn du den Herrn anrufst, dann fällt nicht Geld in deinem Wohnzimmer von der Decke runter. Jetzt ist erstmal wichtig, dass dein Gemüt wegkommt von der Rechnung, weg vom Kontostand, hin zu Christus. Amen. Dass du in deinem Stand der Gerechtigkeit bleibst. Und dann sagst du, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das Wort ist mir nahe in meinem Herz und in meinem Mund. Und dann gehst du über uns Danke und sagst, danke Jesus, dass die Rechnung bezahlt ist. Ich weiß nicht wie, aber du. Amen. Wupp. Und dann kommt vielleicht ein Bruder oder eine Schwester und sagt, hey, ich habe den Eindruck, ich soll dir Summe X geben. Und du staunst Bauklötze, weil das genau die Summe ist, die der Herr gewusst hat, dass du sie brauchst. Ich kann euch ein Zeugnis erzählen. Ich erzähle euch nicht die Details. Ich will mir nicht alles immer rauben lassen. Immer wenn ich euch was erzähle, dann habe ich meinen Segen weg, aber ich habe ja trotzdem genug. Vor ein paar Jahren wusste ich, ich gebe 800 Euro wohin. Ich spürte 800 Euro. Und dann habe ich die 800 Euro in Umschlag. Habe ich gesagt, Bärbel, das machen wir, geben wir jetzt. Und wie ich losfahren will, sagt der Herr, mach 1100. Okay, habe ich 1100 rein. Und dann bin ich zu dem Bruder hin. Und ich sage, hier, ich habe was für dich. Oh, Dankeschön. Stecken ja meistens dann ein und denken, gut. Und dann irgendwo hat er geguckt, was da drin ist. Und dann rannte er mir hinterher. Ich war nämlich gerade am Gehen. Und sagte, ich fass es nicht. Ich habe 800 Euro gebraucht. Und dann kam noch mal was dazu und ich brauchte 1100. Und ich habe gesagt, Herr, ich brauche noch mal was dazu. Es tut mir leid, aber ich brauch's. Und du gibst mir genau. Dann bin ich da gestanden. Und ich sag, ich habe jedes Haar einen Stehplatz. Sag ich, was, erst 800? Der Herr muss dir nicht erklären, warum. Sei einfach nur gehorsam und mach, was er dir sagt. Und wenn du genau zuhörst, weißt du für was. Und das ist learning by doing. Gehorsam ist learning by doing. Viele fragen mich immer, Thomas, wie hörst du die Stimme Gottes? Ich höre einfach zu. Mehr mache ich nicht. Meine Schafe hören meine Stimme. Du merkst, wenn der Herr redet. Amen. Und natürlich mein Fleisch. Nochmal was dazu? 1100? Hast du da richtig gehört? Kann das sein? Was ist, wenn der nur 800 braucht? Da hast du jetzt 300 verschwendet. Und Mensch, halt die Schnauze. Ich rede manchmal so mit meiner Seele. Halt einfach mal die Schnauze, geh mir nicht auf die Nerven. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, nicht meiner Seele. Meine Seele will immer fühlen und erklärt haben. Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, wenn ich einen hätte, würde ich ihm auch nicht erklären, warum wir jetzt die Straße laufen. Wenn der Hund in die andere Richtung zieht, dann wird er schon merken, wo ich hinziehe. Ich lasse mich nicht vom Hund Gassi führen, sondern ich führe den Hund Gassi. Versteht ihr, was ich meine? Und so ist oft mit der Seele. Christen, die nicht gelernt haben, die Seele unter die Füße zu bekommen, dann geht die Seele mit den Christen Gassi. Das sind die, wo morgens aufstehen und sagen, mir geht's heute nicht gut. Ich habe auch mal so Tage. Glaubt mir nicht, dass ich jeden Morgen aufstehe und die Sonne scheint. Und dann manchmal ist es ein Kampf. Manchmal schaffe ich schneller, manchmal langsamer, aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, Christus ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden oder errettet werden oder bekommt Hilfe auf gut Deutsch. Jetzt, heute und hier. Amen. Komm, lass uns mal aufstehen. Lass uns mal kurz praktisch werden. Leise du für dich mit deinen Worten in deinem Herzen, leise. Du kannst leise reden, muss nicht jeder mitbekommen, was du jetzt betest. Aber du kannst sagen, Herr, dein Wort ist mir nahe in meinem Herzen und in meinem Mund. Du, Christus Jesus, bist mir nahe in meinem Herzen und in meinem Mund. Und du merkst schon, wenn Widerstand da ist, musst du ein paar Mal das sagen. Du musst überwinden. Du musst dein Fleisch, deine Seele und dein Körper unter die Herrschaft des Christus bekommen. Und sagen, so, das Wort ist mir nahe in meinem Herzen und in meinem Mund. Herr, und ich weiß, du bist der König der Könige. Haben wir uns das heute Morgen gesagt? Jesus ist immer noch der König der Könige. Und das darfst du über dein Problem, deine Herausforderung, deine Sorge, deine Krankheit, deiner finanziellen Not, egal was gerade bei dir andockt. Über deinen Kindern, über deinen Mann, vielleicht deine ungläubige Kinder, dein ungläubige Mann. Du darfst es bekennen. Und du darfst sagen, ja, sie gehören dir, Jesus. Ich preise das Blut des Lammes über meine Kindern, über mein Konto. Ich preise das Blut des Lammes über jede Situation. Was immer dich betrifft, bete es leise für dich und mach ein Glaubensstatement heute Morgen. Wenn du noch nie gemacht hast, dann mach es jetzt zum ersten Mal. Überwinde dein Fleisch, überwinde deine Not, überwinde alles, was sagt, du kannst es nicht, du weißt es nicht, überwinde das jetzt. Sag, ich kann und ich weiß. Ich kann und ich weiß. Ich kann und ich weiß. Weil der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Ich habe den Geist der Wahrheit in mir. Er ist stärker als jeder Lehrer in dieser Welt. Das Wort Gottes ist stärker. Es bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Entscheidungen werden vergehen. Mein Leben wird vergehen. Mein irdisches Dasein wird vergehen. Aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Ich lebe, weil Christus in mir lebt. Ob ich lebe oder sterbe, lebe ich des Christus, sterbe ich, so sterbe ich des Christus, sagt Paulus. Amen. Und fang an, jetzt ihm zu danken. Fang an zu danken. Danke, Jesus, dass sich mein Kind bekehrt. Nimm den Namen, das Sohn, was auch immer gerade. Danke, Herr, dass neue Mitarbeiter kommen. Danke, dass mein Konto sich füllt. Danke, dass ich versorgt bin nach dem Reichtum deiner Helligkeit. Danke, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass Depression keine Kraft mehr in meinem Leben hat. Danke, dass ich einen neuen Job bekomme. Danke, dass ich durchhalte in dem Job. Danke, dass du mir Kraft gibst. Danke, dass ich keine Fehler mehr mache. Danke, dass du mir hilfst in den kleinen wie in den großen Dingen. Danke, Jesus. Herr, da wo ich mir schwer tue mit Lobpreis, ich werde jetzt Lieder singen. Ich werde Lieder singen. Ich werde jetzt zum Lobpreis. Ich werde zum Anbeter. Ich lasse mich nicht länger belügen von der Macht der Religion, die sagt, bleib sitzen, fall nicht auf, eck nicht an. All diese Lügen sind jetzt überführt und besiegt in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Herr, du versorgst mich an Geist, Seele und Leib. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Halleluja. Der Teufel will euch sagen, die Zukunft wird immer schlimmer, es wird alles schlechter da draußen. Lass ihn, Christus ist immer noch derselbe. Er ist immer noch derselbe. Mir wird nichts mangeln, sagt es. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er füllt meinen Kühlschrank, er macht meine Heizung warm. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und wenn ich ein Wunder brauche, werde ich Wunder haben. Amen. Bekennt es, wenn ich ein Wunder brauche, werde ich Wunder haben. Halleluja. Denn mein Gott ist ein Wundertäter. Halleluja. Er teilt das Meer. Er lässt die Zeit stehen. Er lässt den Jordan rückwärts fließen. Mein Gott ist nichts unmöglich. Mein Gott ist nichts unmöglich. Herr, und ich danke dir, dass du heute Morgen offenbart hast, dass Menschen gegen mich sind. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Vater, wir segnen diese Menschen jetzt, die gegen uns sind. Wir bitten für unsere Feinde. Wir segnen, die uns fluchen. Wir tun Gutes an denen, die uns hassen. Vater, danke, dass wir über dem Bösen stehen und dass wir das Böse mit dem Guten überwinden. Ich bin ein Überwinder in Christus Jesus. Ich überwinde jede Ablehnung, jede Missgunst, jeden Neid, jeden Schmerz überwinde ich jetzt. Halleluja in Christus Jesus. Halleluja. Jeder Missbrauch, jede Manipulation, jedes Ausgenutztsein der Vergangenheit ist jetzt unter meinen Füßen. Ich lege es auf den Altar des Christus und ich sage, Jesus, nimm es weg. Ich opfere es heute Morgen auf dem Altar der Gnade und nehme Gnade dafür. Ich gebe meinen Rucksack ab mit all dem, was der Teufel hineingetan hat. 10, 20 Backsteine der Last und der Unvergebenheit lege ich heute Morgen auf den Altar und ich sage, Jesus, mach mich frei. Mach mich ganz frei. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist deine Gnade neu. Danke, dass ich zur Freiheit berufen bin. Danke, dass ich frei bin von jeder Form der Religion. Ich sage heute und ich bekenne, Christus, mach mich frei von jeder Religion, von jeder Restmenge an Religion, die noch irgendwo in mir ist, an jedem Tunwollen, an jedem Leistungsdruck. Ich gebe es ab. Und ich danke dir, dass ich aus Glauben und aus Liebe jetzt tun darf und tun will. Danke, dass mein Geben ab jetzt aus der Liebe ist und nicht mehr aus Pflichterfüllung, nicht mehr aus Religion, nicht mehr aus Gegenrechnen, was gebe ich, was bekomme ich dafür, sondern ich gebe aus dem Glauben. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für einen gewaltigen Sieg heute für die Church darüber. Danke für einen gewaltigen Sieg für jedes Schaf. Danke für einen gewaltigen Sieg in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für einen gewaltigen Sieg. Halleluja. Und es wird immer besser. Halleluja. Es wird immer besser. Wir strafen jede Lüge, die sagt, es wird immer schlimmer. Es wird immer besser. Halleluja. 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 Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Mit meinem Gott überwinde ich jedes Hindernis. Halleluja, Halleluja. Die Endzeitgemeinde kennt ihre Bahn. Jeder läuft auf ihrer Bahn. Keiner hindert den anderen. Danke, Jesus, dass wir jeder Einzelne auf seiner Bahn läuft. Und danke, dass wir stark sind im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Danke, dass wir die Waffenrüstung Gottes tragen. Wir löschen mit dem Schild des Glaubens jeden feurigen Pfeil aus. Und wir kämpfen gegen den Feind mit dem Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Halleluja. Wir sagen bis hierhin und nicht mehr weiter. Ich spüre das heute Morgen. Leute, wenn es jetzt ein bisschen länger ist, tut mir es leid. Nee, mir tut es nicht leid. Ich freue mich. Ich spüre, dass manche da sind. Du musst heute Morgen im Glauben bekennen, bis hierhin und nicht mehr weiter. Ich spüre, dass bei manchen von euch eine Beraubung war in den letzten Jahren und in der letzten Zeit. Sagt dem Teufel heute Morgen voller Glauben, bis hierhin und nicht mehr weiter. Es reicht. Enough is enough. Es reicht. Egal was das war, am Arbeitsplatz, in der Familie oder was auch immer. Sagt Teufel, bis hierhin. Ich schieße jetzt zurück. Es reicht. Ich akzeptiere nicht mehr, wo du klaust und raubst. Es ist vorbei. Heute Morgen ist vorbei, wo du beraubt hast. Und wo du gestohlen hast, du gibst zurück. Du gibst zurück, siebenfach erstattest du, was du geraubt hast. Du gibst mir Finanzen zurück, du gibst mir Menschen zurück, du gibst mir Gunst zurück. Halleluja, danke, du erstattest, was du geraubt hast. Und ich befehle dir im Namen Jesus Christus, dass du zurückbringst, was du geraubt hast. Halleluja. Und danke, Heiliger Geist, dass du darüber wachst, dass er zurückbringen muss, was er geraubt hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir wollen die volle Wahrheit, die volle Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, wir nehmen alles ernst, was du hier tust. Mit dem Wort komme ich zum Schluss. Vater, wir nehmen alles ernst, was du hier tust. Die Gemeinde ist nicht eine Spielwiese, ist nicht ein Spielplatz, ist nicht eine Sonntags-Freizeitbeschäftigung. Die Gemeinde ist das Rettungsboot Gottes für die, die am Ertrinken sind. Und danke, dass du uns gebrauchst in dieser Endzeit, mächtig gebrauchst. Danke, dass wir uns einreihen in die Armada der Rettungsboote, wo du weltweit Gemeinden gebaut hast, die Rettungsboote sind. Und danke, dass wir die Ertrinkenden retten werden. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke. Danke für jeden Einzelnen hier, Vater. Spreche deinen Segen aus und deine Kraft aus über jeden Einzelnen hier, Vater. Halleluja. Aber auch für die, die zuhören im Internet, die CD bekommen, wir sprechen einen Segen frei. Halleluja. Überall da, wo der Feind den Segen versucht hat zu rauben, aufzuhalten. Vater, wir tun Buße, wo wir den Segen selber aufgehalten haben, weil wir ungeduldig geworden sind, wo wir es gebremst haben, wo wir den Segen unseres Engels, wo wir den Engel mit der Lösung aufgehalten haben durch unsere eigenen Worte. Vater, vergib uns, wasch uns rein davon. Nimm diese Sünde weg und lass uns nach vorne schauen. Danke, Halleluja. Halleluja. Danke, dass du spätestens rechtzeitig kommst. Danke. Danke für Veränderung. Danke für Durchbrüche. Danke, dass es bei uns immer besser wird. Halleluja. Danke, dass wir die dicksten Früchte haben. Halleluja. Den dicksten Weizen, das dickste Obst und Gemüse im Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Danke für neue Durchbrüche. Danke, Jesus. Wir schauen nach vorne und nicht nach hinten. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Yes, Lord. Wow. Halleluja.